machen wir weiter mit einer Reihe von aufeinander aufbauenden Gedanken. Ich möchte euch aufzeigen, welche Absichten dahinter steckten, dass der Heilige Geist kam. Ich möchte betonen, dass dies nicht alle Absichten oder Gründe sind. Ich möchte nur drei kurz erwähnen. Der erste Grund, um den Dienst Jesu zu vollenden. Das ist sehr wichtig. Jesus hinterließ seinen Dienst auf Erden unvollendet. Und das sagt er auch ganz klar. Sehen wir uns rasch zwei Passagen an. Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Einen Vers vorher, in Vers 25, heißt es: Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Also, das ist es, was ich euch jetzt gesagt habe, aber es wird noch viel mehr kommen. Und wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Aufgabe vollenden. Er wird zwei Dinge tun. Er wird euch ganz exakt an alles erinnern, was ich bereits gesagt habe. Das heißt, dass wir uns im Hinblick auf den Bericht des Neuen Testaments nicht einfach nur auf menschliche Erinnerung verlassen. Und außerdem, er wird euch in all die Wahrheit hineinführen, in die ich euch nicht hineinführen konnte. Johannes 16, 12 bis 13 haben wir uns bereits angesehen, aber wir wollen die Passage noch einmal lesen. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wie wichtig es doch ist, dass wir den Leuten nicht mehr sagen, als sie ertragen können. Das war einer meiner größten Fehler. Ich wollte immer allen Leuten alles auf einmal geben. Wie geduldig und weise Jesus doch war, dass er seinen Jüngern nicht mehr vorgab, als sie ihm in diesem Augenblick folgen konnten. Und dann sagt er: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er sagte damit im Endeffekt: Ich weiß, dass ich meinen Lehrdienst unvollendet gelassen habe. Ihr habt nicht alles gehört und ihr habt nicht alles gelernt, was ihr benötigt. Aber ich kann euch nicht mehr geben. Wenn jedoch der Heilige Geist kommt, wird er diese Aufgabe vollenden. Daran erkennen wir einmal mehr, wie unvollständig wir sind, wenn wir den Heiligen Geist nicht empfangen. Für mich ist das auch ein Muster für unsere Beziehung miteinander, und zwar die Beziehung, die wir als Jüngerschaft bezeichnen könnten. Ich glaube, wenn wir andere Menschen zu Jüngern machen, müssen wir anerkennen, dass es für das, was wir sie lehren können, ein Limit gibt. Der Heilige Geist muss diese Aufgabe vollenden. Und wieder muss ich sagen, dass es einer unserer großen Fehler ist, dass wir versuchen, alles selbst zu machen. Es gibt noch etwas anderes im Zusammenhang mit der Beziehung Jesu zu seinen Jüngern, das nicht genau hierher gehört, aber für mich dennoch ein großer Segen ist. Ich meine die Tatsache, dass er über all jene, die ihm nachfolgen, sagte: Die Werke, die ich tue, werdet ihr tun und sogar noch größere Werke. Ich denke, das ist für uns ein Prüfstein. Wie viele von uns sind glücklich, wenn uns unsere Jünger überragen und größere Werke tun als wir? Ich weiß, dass das auch in meinem Leben manchmal eine Prüfung gewesen ist. Ich danke Gott, dass ich, wie ich meine, diese Prüfung bestanden habe. Ich denke, ich kann ehrlichen Herzens sagen, dass ich glücklich bin, wenn irgendjemand, der irgendwann einmal etwas von mir gelernt hat, 10-mal so erfolgreich ist wie ich. Ich freue mich darüber. Aber das ist nicht natürlich, und euch wird auffallen, dass Prediger, die allein im natürlichen Bereich agieren, sehr eifersüchtig über ihren Erfolg wachen und ihre Geheimnisse nur sehr widerwillig an andere Leute weitergeben. Der zweite Grund, warum der Heilige Geist gekommen ist, besteht meines Erachtens darin, den gemeinschaftlichen Leib Christi, den kollektiven Leib, zu formen. So wie der Heilige Geist den tatsächlichen physischen Leib Jesu im Mutterleib der Maria formte, so ist er, wie ich es verstehe, hier auf Erden zurückgekommen, um den kollektiven Leib Christi zu formen. Ich denke, die Formung und Entstehung dieses kollektiven Leibes Jesu hängt genauso sehr vom Heiligen Geist ab, wie damals die Entstehung des Leibes Jesu im Leib der Maria. Ich denke, der eine ist genauso übernatürlich wie der andere. Ich glaube nicht, dass irgendein Programm oder irgendein System jemals den Leib Christi hervorbringen kann. So wie es auch das Wunder der Entstehung des Körpers Jesu im Leib der Maria nicht hätte hervorbringen können. Der dritte Zweck, der dritte Grund, warum der Heilige Geist kam, ist die Vorbereitung der Braut Christi. Ich glaube, dass wir uns in den vergangenen Jahren nur sehr wenig damit beschäftigt haben. Ich denke, dass am Ende des Zeitalters ein viel größeres Augenmerk darauf liegen wird, dass die Braut für den Bräutigam vorbereitet wird. Und es wird der Dienst des Heiligen Geistes sein, das zu tun. Das nächste, was ich nun ansprechen möchte, ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Vielleicht habe ich es noch nicht so deutlich ausgesprochen, wie ich es sehe, dass jetzt, in unserer Zeit, der Heilige Geist die Person der Gottheit ist, die hier auf Erden wohnt. Der Vater ist im Himmel, der Sohn ist im Himmel, aber der Geist wohnt auf der Erde. Er ist der hier wohnhafte, repräsentative, persönliche Teil der Gottheit hier und jetzt auf Erden. Ich denke, dass sich nur wenige Christen dessen wirklich bewusst sind. Wo wohnt er? Was ist seine Wohnung? Die Bibel offenbart zwei, die in Wirklichkeit eine ist. Beide werden in 1. Korinther 3, 16 bis 17 offenbart. Paulus tadelt hier die Korinther recht scharf für ihre Unwissenheit oder Ignoranz. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Das griechische Wort lautet Naos und bezeichnet ganz konkret den Wohnort eines Gottes. Es wird nicht im Zusammenhang mit anderen Personen verwendet. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Welche Person der Gottheit wohnt in uns? Der Geist. Und dann heißt es, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt bzw. verunreinigt, damit ist der kollektive Tempel gemeint, den wird Gott verderben bzw. zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Die erste Wohnung des Heiligen Geistes, der erste Tempel, ist der kollektive Leib Christi. Er steht in der Mehrzahl, ihr seid der Tempel Gottes. In diesem Zusammenhang sagt Paulus etwas sehr, sehr Ernstes. Er sagt, wer diesen Tempel verunreinigt, den wird Gott zerstören. Ich habe seit jeher den großen Wunsch, zwei Dinge zu vermeiden, einer Gemeinde Schaden zuzufügen und einer Familie Schaden zuzufügen. Ich möchte niemals vor Gott für das eine oder andere Rechenschaft ablegen müssen. Ich glaube, wir sollten das sehr, sehr ernst nehmen. Wer die Gemeinde verunreinigt, zerstört oder ihr schadet, wird von Gott zerstört werden. Damit ist der kollektive Leib gemeint. Dann finden wir in 1. Korinther 6, 19 bis 20 den, wie ich ihn nennen möchte, individuellen Tempel. Die beiden widersprechen einander nicht, sie gehen Hand in Hand. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Erlösen bzw. loskaufen bedeutet zurückkaufen. Wenn du losgekauft bist, dann bist du gekauft. Und wenn du gekauft bist, dann gehörst du nicht mehr dir selbst. Wenn du dir selbst gehörst, dann bist du nicht losgekauft bzw. erlöst. Du kannst nicht beides haben. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Paulus sagt es noch einmal, um welchen Preis seid ihr erkauft worden? Das Blut Jesu Christi. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Was ist hier nun der Tempel des Heiligen Geistes? Unser physischer Leib. Für mich ist das eine atemberaubende Offenbarung der Schrift, dass Gott selbst in Person beschlossen und den Wunsch gehabt hat, in meinem physischen Körper zu wohnen. Darin unterscheidet sich das Evangelium grundlegend von allen anderen Religionen oder Offenbarungen, denen ich bisher begegnet bin. Das ist atemberaubend. Und wiederum glaube ich auch hier, dass die meisten Christen das nicht ausreichend wertschätzen. Jesus sagt in Johannes 7, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Im Englischen heißt es hier statt Leib Bauch. Ich erinnere mich noch daran, wie ich als Junge in England in der anglikanischen Kirche war. Dort wurden regelmäßig Lesungen gehalten und jedes Mal, wenn sie diese Passage in der Lesung hatten und ich dieses Wort Bauch hörte, dann dachte ich mir immer, es sei wirklich nicht sehr schön, in der Kirche über den Bauch zu reden. Als ich den Heiligen Geist empfing, wisst ihr, was ich da festgestellt habe? Es begann in meinem Bauch. Das ist absolut sicher. Ich habe es dort gespürt und ich dachte mir, was kommt als nächstes? Und wisst ihr, was als nächstes kam? Ich redete in Zungen. Ich hatte keine Ahnung davon, dass ein Zusammenhang bestand zwischen dem, was in meinem Bauch geschah, und dem Zungenreden. Das Wort, das Jesus hier für Bauch verwendet, bedeutet wörtlich Hohlraum oder Höhlung. Es steht im Griechischen im direkten Zusammenhang mit dem Wort für Himmel. Somit stehen das Himmelsgewölbe und die Höhlung in deinem Bauch, in gewisser Weise in Beziehung zueinander. Ich glaube, dass es einen ganz speziellen Bereich des physischen Körpers gibt, der als Wohnort des Heiligen Geistes reserviert ist. Du kannst einmal deine Hand darauf legen. Es ist da. Man kann es spüren. Ganz allgemein kann man sagen, wenn man in der klassischen Literatur und häufig auch im Neuen Testament das Wort Herz liest, dann dürfen wir dabei nicht an das physische Organ denken, das das Blut durch den Körper pumpt. Das ist damit nicht gemeint. In der gesamten klassischen Literatur wird die Tatsache anerkannt, dass es irgendwo im Inneren des Menschen einen Bereich gibt, der für sein ganzes Leben von entscheidender Bedeutung ist. Wenn Salomo sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, dann meint er damit nicht das physische Herz, auch wenn das Herz sehr wichtig ist. Und dann sagt er, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Alles, was in deinem Leben ist, kommt aus diesem Bereich in dir. Wenn dieser Bereich gefüllt ist und vom Heiligen Geist übernommen worden ist, wird dein Leben gut verlaufen. Wenn er jedoch unter einer anderen Kontrolle steht, wirst du Probleme haben. Eins ist sehr interessant. Wenn Paulus über den kollektiven Tempel der Gemeinde spricht, sagt er, dass jemand, der ihn verunreinigt, von Gott zerstört werden wird. Danach spricht er über den individuellen Tempel des physischen Körpers, doch in diesem Zusammenhang sagt er nicht, dass Gott jeden zerstören wird, der diesen verunreinigt, denn dann würde es eine Menge zerstörter Christen geben. Viele, viele Christen verunreinigen den Tempel des Leibes in vielerlei Hinsicht durch Missbrauch. Wenn du, sagen wir einmal, einen Mercedes oder einen Rolls-Royce hättest, dann würdest du dich sehr um dieses Auto kümmern. Ein Rolls-Royce kostet eine Menge Geld und ein Mercedes auch. Warum? Weil sie teuer gemacht sind, sehr detailliert, sehr genau und fein gearbeitet, ein wunderbares Stück Autotechnik. Aber in deinem Körper hast du etwas, das du dir für 1 Million nicht kaufen könntest. Weißt du, dass das menschliche Auge allein aus etwa 3 Millionen funktionsfähiger Teile besteht? Aber wie gehen wir mit unserem Körper um? Weitaus achtloser, als wir einen Rolls-Royce behandeln würden, zumindest die meisten von uns. Gott ist gnädig. Er sagt nicht, wenn du deinen Körper verunreinigst, werde ich dich zerstören. Aber in gewisser Weise zerstörst du dich selbst. Christen müssen der richtigen Behandlung ihres Körpers viel mehr Sorgfalt widmen als den meisten anderen Dingen, mit denen sie sich beschäftigen. Es ist entscheidend, was du isst. Nicht in Bezug auf deine Heiligung, nicht als Katalog religiöser Vorschriften und Gesetze, sondern weil du einen gesunden Körper brauchst. Im Jahr 1962, als ich aus der Mission in Ostafrika zurückkehrte, sprach der Herr sehr persönlich zu mir. Ich kann nicht näher darauf eingehen, aber er hat mich herausgefordert. Er sagte, bist du zufrieden mit dem, was du bislang erreicht hast, oder möchtest du weitergehen? In meiner Ignoranz und in meiner Arroganz wusste ich wirklich nicht, ob es nach dem, was ich bereits erreicht hatte, noch etwas geben würde. Deshalb nahm ich mir etwas Zeit, um darüber nachzudenken, und dann sagte ich zu Gott, ich hätte jetzt eine Antwort auf seine Frage. wenn es über das hinaus noch etwas gäbe, wäre ich bereit, weiterzugehen. Das war einer der ganz entscheidenden Augenblicke in meinem Leben. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn ich das nicht gesagt hätte. Der Herr antwortete mir sehr pragmatisch und er sagte, wenn du vorwärts gehen möchtest, musst du zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, der Fortschritt im christlichen Leben ist ein Fortschritt im Glauben. Wenn du nicht im Glauben vorwärts gehst, kannst du nicht vorwärts gehen. Zweitens, wenn du den Dienst ausführen willst, den ich für dich habe, brauchst du einen gesunden, starken Körper und du hast ganz schön zugenommen. Ich danke Gott dafür, dass er mir das sagte. Ich danke Gott dafür, dass ich darauf hörte. Ich wiege etwas über 170 Pfund und das ist reichlich. Ich achte sorgfältig auf mein Gewicht. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass sich Gottes Voraussage als korrekt erwiesen hat. In Südafrika hatten wir manchmal Leitertreffen, die 2 oder 3 Stunden dauerten und einen Lehr- und Heilungsdienst, der manchmal fast 5 Stunden dauerte. Dann musste ich am nächsten Morgen früh aufstehen, in eine andere Stadt fliegen und dasselbe wieder tun. 2 ganze Wochen oder noch länger kämpfte ich gegen eine schwere Erkältung an. Es ist sehr unangenehm, wenn man zu predigen versucht, wenn man die ganze Zeit die Leute anhustet. Aber ich hatte genügend Stehvermögen, genügend körperliche Reserven, um das durchzustehen, und ich musste nur ein einziges Treffen absagen. Der Zustand deines Körpers ist sehr wohl von Bedeutung. Dein Körper ist heilig, weil er der Wohnort Gottes in der Person des Heiligen Geistes ist. Es ist so festgelegt, dass er dort wohnt. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Wenn ihr wirklich darüber nachdenken würdet, dann würdet ihr in mancherlei Hinsicht euer Verhalten ändern. Ich hörte einmal von einem jüdischen Geschäftsmann, der wahrscheinlich Atheist gewesen war, aber er war ein sehr cleverer Mann. Er unterhielt sich einmal mit einem anderen Geschäftsmann über das Essen. Er klopfte sich auf den Bauch und sagte, nur das Beste ist hierfür gut genug. Und das ist absolut vernünftig. Warum Müll hineinstopfen? Ich zucke zusammen, wenn ich sehe, wie Leute einen Softdrink nach dem anderen hinunterschütten, aber mehr sage ich nicht dazu. Es gibt einige Dinge, die ich noch ansprechen möchte, bevor ich zum Schluss komme. Ich möchte betonen, noch einmal betonen, dass wir total vom Heiligen Geist abhängig sind. Er kam nicht als Besucher, er kam nicht als Inspizient, er kam nicht als Aufseher, er kam als Herr, um in uns zu wohnen und zu wandeln. Wir bekennen oft, dass Jesus Christus Herr ist, und es ist großartig, das zu tun, aber denk daran, dass die Schrift sagt, der Herr ist dieser Geist. Der Heilige Geist ist genauso sehr Herr wie Jesus Christus. Jesus Christus ist Herr über die Gemeinde. Der Heilige Geist ist Herr in der Gemeinde. Aber es hat keinen Zweck zu sagen, dass Jesus Christus Herr über die Gemeinde ist, wenn wir die Herrschaft des Heiligen Geistes in der Gemeinde nicht anerkennen. Denn alles, was Jesus in der Gemeinde tut, tut er durch den Heiligen Geist. Sehen wir uns das einmal kurz an. In Römer 1,4 sahen wir bereits, dass es der Heilige Geist war, der Jesus von den Toten auferweckte. Dann in Römer 6,4 sahen wir, dass der Heilige Geist die Herrlichkeit des Vaters genannt wird. Lesen wir diesen Vers noch einmal. So sind wir nun mit ihm, Jesus Christus, begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ich möchte, dass ihr erkennt, dass Jesus, was seine Auferstehung von den Toten anbelangte, völlig abhängig vom Vater und vom Heiligen Geist war. Er hat sich nicht selbst auferweckt. Er vertraute darauf, dass der Vater es zur festgelegten Zeit tun würde. Hätte der Vater Jesus nicht auferweckt, wäre er tot geblieben. Das ist eine erstaunliche Tatsache, sie veranschaulicht die absolute Abhängigkeit von der Treue Gottes und der Kraft des Heiligen Geistes. Dann heißt es, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir, was unser neues Leben in Christus anbelangt, genauso uneingeschränkt abhängig von der Treue des Vaters und der Kraft des Geistes sein müssen, wie Jesus im Hinblick auf seine Auferstehung davon abhängig war. Wir können dieses neue Leben nur in völliger Abhängigkeit vom Heiligen Geist leben. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick. Ohne ihn schaffen wir es nicht. Eine weitere interessante Tatsache finden wir in Apostelgeschichte 1,2. Jesus war nicht vorübergehend abhängig und anschließend dann wieder unabhängig. Es heißt in Apostelgeschichte 1,2 über den Tag, an dem Jesus in den Himmel auffuhr, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ich habe mich immer gewundert, warum es hier heißt, dass Jesus durch den Heiligen Geist seinen Jüngern Befehle gegeben hatte. Das kam mir fast unnötig vor. Aber ich erkannte, dass Jesus ab dem Augenblick seiner Auferstehung durch die Kraft des Heiligen Geistes in Ewigkeit abhängig vom Heiligen Geist war. Er tat nie irgendetwas ohne den Heiligen Geist und er tut nie etwas ohne den Heiligen Geist. Alles, was Jesus seither in der Gemeinde getan hat und noch tun wird, tut er durch den Heiligen Geist. Wenn wir dem Heiligen Geist widerstehen, kann Christus in unserem Leben nicht aktiv sein und wirken. Dann schlagen wir noch kurz Römer 8,14 auf. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das Verb geleitet werden steht in der Verlaufsform der Gegenwart, also so viele kontinuierlich durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Es handelt sich hierbei um eine kontinuierliche Aktivität, die Leitung des Heiligen Geistes. Das allein zeichnet uns als Söhne Gottes aus. Durch die Wiedergeburt werden wir Söhne Gottes, doch durch die Leitung des Heiligen Geistes leben wir wie Söhne Gottes. Viele Leute, die wiedergeboren sind, leben nicht wie Kinder Gottes, weil sie nicht kontinuierlich vom Geist Gottes geleitet werden. Die einzige Möglichkeit, als Kind Gottes zu leben, besteht darin, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Im nächsten Vers sagt Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Paulus sagt, dass es im Grunde nur zwei mögliche Beziehungen gibt. Entweder bist du ein Sohn oder du bist ein Knecht, ein Sklave. Der Geist kam, um dich zum Sohn zu machen und um den Ruf Abba, Vater in dich hineinzulegen. Aber wenn du nicht durch die Leitung des Heiligen Geistes wie ein Sohn lebst, wirst du wieder zurückgehen und wieder wie ein Sklave unter Furcht leben. Und das stimmt wirklich. Es gibt nur diese beiden Optionen. Wie ein Sohn leben oder wie ein Sklave leben. Viele Christen, die Söhne sein sollten, leben in Wirklichkeit wie Sklaven. Das Einzige, was unsere Sohnschaft wirksam machen kann, ist der Heilige Geist. Schlagen wir einmal kurz den Galaterbrief auf. Ich möchte euch auf das Problem der Gemeinde in Galatien hinweisen, weil ich glaube, dass uns das auch widerfahren kann. Schlagen wir Galater 3 auf, und lesen wir den Anfang des Kapitels. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Beachtet, dass geistgetaufte Christen be- oder verzaubert sein können. Das ist eine Tatsache. Ich übernahm einmal als Pastor eine Gemeinde und diese Gemeinde war verzaubert. Sie war von der Frau des vorigen Pastors verzaubert worden. Ich möchte nicht näher auf Einzelheiten eingehen, aber das ist eine Tatsache. Für meine Frau und mich war das eine der schwersten Aufgaben, die wir je hatten. Ich wusste nicht, was ich dagegen unternehmen sollte, bis ich diesen Vers las. Wer hat euch bezaubert? Was auch immer ihr darüber denkt, es ist möglich, dass geistgetaufte Christen be- bzw. verzaubert sind. Sie wurden verzaubert durch eine falsche Lehre. die diese kontinuierliche Abhängigkeit vom Heiligen Geist über Bord warf und die Leute wieder unter das Gesetz stellte. Das war eine Art Zauberei. Paulus verwendet das Wort bezaubert. Dann sagt er: Ich möchte nur Folgendes von euch wissen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, indem ihr das Gesetz gehalten habt oder indem ihr im Glauben gehört habt? Die Antwort lautet: Sie mussten sich nicht beschneiden lassen oder den Sabbat halten oder das Passa, um den Heiligen Geist zu empfangen. Sie empfingen den Heiligen Geist, indem sie glaubten. Dann sagt er: Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Wie töricht seid ihr denn noch, fragt er, und dennoch gibt es unzählige Christen, die das tun. Ich möchte keine Schätzung wagen, aber ich könnte durchaus glauben, dass 50% der bekennenden Christen in unserer heutigen Zeit in irgendeiner Art und Weise diesem Irrtum der Galater aufgesessen sind. Nachdem sie im Geist begonnen haben, versuchen sie jetzt, sich durch Regeln und Vorschriften und Systeme und Methoden vollkommen zu machen. Beachtet, was Paulus in Galater 5,4 sagt. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das sind sehr ernste Worte. Ich glaube nicht, dass Paulus damit meint, dass sie in Ewigkeit verloren sind. Ich denke, er meinte vielmehr, dass sie, was ihr tägliches Leben anbelangte, nicht mehr in der Gnade Gottes lebten. Christus war für sie nicht mehr von Nutzen. Warum? Weil sie aufgehört hatten, sich auf den Geist zu verlassen und sich wieder auf ein gesetzliches System verließen. Ich weiß nicht, aber ich würde sagen, dass, wie ich bereits erwähnte, gut und gerne mindestens 50% der bekennenden Christen dieses Problem haben könnten. Der Galaterbrief erinnert uns an das Beispiel Abrahams. Wenn Paulus den Unterschied zwischen den Werken des Gesetzes und dem Hören im Glauben veranschaulichen möchte, zwischen dem Fleisch und dem Geist, dann geht er zurück und zieht Abraham als Beispiel heran. Er wählt Ismael als ein Beispiel für das Fleisch und die Werke des Fleisches und Isaak als Beispiel für den Geist und die Wirkung des Glaubens. Aus diesem Grund möchte ich nun am Ende dieser Botschaft mich mit euch etwas zurückgehen und drei Tatsachen über Abraham festhalten, die in der Schrift überliefert sind. Im Alten Testament gibt es kaum eine wichtigere Person als Abraham. Er wird als der Vater aller, die glauben, bezeichnet. Geistlich gesehen ist er unser aller Vater. Er ist das Vorbild des Glaubens. Er war ein Mann, der als Freund Gottes bezeichnet wurde, und dennoch machte er einige ganz erstaunliche Fehler. Ist es nicht gut zu wissen, dass du ein Freund Gottes sein kannst, auch wenn du Fehler machst? Ich glaube, was ihn zu einem Freund Gottes machte, war die Tatsache, dass sein Herz wirklich Gott und Gottes Verheißungen nachjagte. Wenn man sich einige Leute im Alten Testament ansieht, die Gott segnete, und vielleicht auch einige Leute, die Gott heutzutage in der Gemeinde Jesus segnet, dann muss man sich wundern. Man fragt sich doch: Gott, warum hast du Jakob gesegnet? Ich bin zu folgender Schlussfolgerung gelangt: Gott segnet nicht so sehr unseren moralischen, hochstehenden oder tugendhaften Charakter, auch wenn das wichtig ist. Es geht vielmehr um die feste Entschlossenheit, die Verheißung Gottes zu empfangen. Ich denke, das ist letztendlich wichtiger als die meisten Dinge, auf die sich religiöse Menschen konzentrieren. Wenn man sich diese Leute anschaut, Abraham, Isaak, Jakob und die anderen Männer, die Gott segnete, dann haben sie eines gemeinsam. Mit weniger als das, was Gott verheißen hatte, gaben sie sich nicht zufrieden. Welchen großen Fehler machte Esau? Er hat doch nur ein Linsengericht gegessen. Was ist falsch daran? Es ist nichts Falsches an dem Linsengericht, es ist sogar sehr gesund. Was war das Problem? Er gab sich mit weniger als der Verheißung zufrieden. Tut das niemals. Macht eure Fehler, durchlauft eure Probleme und vielleicht scheitert ihr auch mal. Doch solange ihr dieses Ziel anstrebt, wird Gott Verantwortung für euch übernehmen. Gott schämte sich nicht, der Gott dieser Männer genannt zu werden. Das ist eine bewegende Tatsache. Ja, als Mose ihn fragte, erwiderte er: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist mein Name. und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Ich möchte nie als jemand anderer bekannt sein als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Warum? Weil diese Männer einen so tugendhaften Charakter hatten? Nein, weil ihnen wichtig war, was Gott ihnen anbot. Verkauft euer Erstgeburtsrecht niemals. Gebt euch nie mit einem kleinen Linsengericht zufrieden. Ich rede nicht von Unmoral. Es ist nichts Unmoralisches daran, ein Linsengericht zu essen. Es geht einfach nur darum, ob man sich mit weniger zufrieden gibt als mit dem, was Gott hat. Ich für meinen Teil, ich werde das nie tun. Sehen wir uns noch rasch Abraham an und dann schließen wir. Ich möchte euch auf drei Fakten in Bezug auf Abraham hinweisen. Die erste Tatsache in Bezug auf Abraham ist etwas ungewöhnlich und viele Menschen beschäftigen sich nicht damit. Ich denke, manchmal müssen wir uns ein wenig mehr damit beschäftigen. Er erkannte kaum, dass sein Erbe genauso sehr von Sarah abhing wie von ihm selbst. Wenn man sich ansieht, wie sich Abraham seiner Frau gegenüber verhielt, dann braucht man schon Gnade, um das ertragen zu können. Zweimal willigte er ein, dass sie in den Harem eines nichtjüdischen Herrschers kam, nur um seine eigene Haut zu retten. Jedes Mal holte Gott ihn da wieder heraus. Es ist eine erstaunliche Geschichte. Gott bedrohte diese beiden nichtjüdischen Herrscher mit dem Tod, wenn sie Sarah nicht freigeben würden. Sie hatten ja nichts falsch gemacht. Abraham war es gewesen, der etwas falsch gemacht hatte. Gott gebrauchte diese nichtjüdischen Herrscher, um Abraham finanziell zu segnen. Jeder einzelne von ihnen sandte ihn als reichen Mann wieder nach Hause. Und das ist schon erstaunlich. Aber es ist und bleibt eine Tatsache, dass Abraham erst dann sein Erbe erlangen konnte, als er Sarah ihren angestammten Platz in seinem Leben gegeben hatte. Ich denke, das ist eine Lektion, die heutzutage viele Männer lernen müssen. Vielleicht würden die meisten von euch es nicht zulassen, dass eure Frauen in einen Harem kommen, aber vielleicht habt ihr nicht die Wertschätzung für eure Frau und erkennt ihr nicht den Wert eurer Frau in der Weise, dass Gott dadurch in die Lage versetzt wird, euch euer Erbe zu geben. Petrus sagt, dass die Frauen mit den Männern Miterben der Gnade des Lebens sind und dieser Begriff Miterbe bedeutet, dass keiner von beiden für sich allein erben kann. Denken wir über diesen Fehler Abrahams nach und tun wir Buße, wenn wir ihn gemacht haben. Zweitens, hier haben wir in Ismael ein typisches Sinnbild für Gesetzlichkeit. Er war das Resultat des Allerbesten, was Abraham und Sarah mit ihren eigenen Planungen, ihren eigenen Methoden und in ihrer eigenen Kraft hervorbringen konnten. Es war nichts Unmoralisches an der Art und Weise, wie Ismael geboren wurde. Es war für jene Zeit völlig legitim, aber Gott blieb dabei außen vor. Sie konnten all das ohne Gott tun. Ich möchte euch Folgendes sagen: Alles, was ihr ohne Gott tun könnt, lohnt sich nicht zu tun. Ihr werdet es bedauern. Wenn es jemals eine Lektion in der Bibel und in der Geschichte gegeben hat, dann diese: Zeuge niemals einen Ismael. Denn das Hauptproblem der heutigen Nachkommen Abrahams sind die Nachkommen Ismaels. 4000 Jahre später und dieser Fehler zeigt immer noch Wirkung. Wisst ihr, Gott vergibt uns, aber er entbindet uns nicht immer von den Konsequenzen dessen, was wir getan haben. Gott, du hast mir vergeben, warum muss ich weiter leiden? Gott sagt, ich habe dir vergeben, aber du musst etwas lernen, du wirst immer an diese Lektion denken. Und die dritte Tatsache über Abraham, und damit kommen wir zum Schluss. Für mich ist das wirklich sehr interessant, weil ich mich für Sprachen interessiere. Bevor das Kind, das Gott für Abraham und Sarah wollte, kommen konnte, mussten beide zuerst noch eine Namensänderung vollziehen. Wir konzentrieren uns immer auf Abrahams Namensänderung, aber ihr dürft nicht vergessen, dass auch Sarahs Name geändert wurde. Ursprünglich hießen die beiden Abram und Sarai. In jedem Namen wurde ein neuer Buchstabe eingesetzt. Bei beiden derselbe Buchstabe, nämlich der Buchstabe H. Der Buchstabe H ist ein gehauchter Buchstabe. Man kann nicht H oder H sagen, ohne dabei zu atmen. Das ist ein kleines Gleichnis. Gott sagt damit Folgendes: du kannst erst dann dein Erbe haben, wenn du mich diesen gehauchten Buchstaben in deinen Namen einfügen lässt. Aus Abram wird Abraham und aus Sarai wird Sarah. Nachdem sie den Atem, den Hauch, empfangen hatten, konnten sie das Kind haben. Was sagt uns Gott damit? Ohne den Heiligen Geist wirst du niemals dein Erbe bekommen. Amen.